Kunstradio. Radiokunst.
Er spielt Gitarre und eine ganze Reihe anderer Instrumente. Er hat ein elektronisches Instrument gebaut, das imstande ist, bei einer bestimmten, auf einer Bouzouki erzeugten Tonhöhe eine ganze Abfolge von Geräuschen auszulösen, die mit der Bouzouki nichts, aber schon gar nichts mehr zu tun haben. Heute kann man solche Dinge kaufen. Er entwickelte sie zu einer Zeit, zu der sie noch nicht auf dem Markt waren. Und zwar, weil er unbedingt Naturklänge in seine Improvisationen und Kompositionen einbauen wollte. Er liebt die Improvisation, die Zusammenarbeit mit anderen Musikern und Künstlern. Eingeladen wird er zu Audio-Art-Symposien, wie dem der Ars Electronica im vergangenen Herbst. Die Konzertperformance, die er dort mit Nicholas Collins ablieferte, wird jetzt erst, Ende April, an einem so heißen Spot der Audioszene wie dem Apollo-Haus in Eindhoven wiederholt. Auf der Einladung zu dieser Performance steht schon ein bisschen mehr, als die Ars Electronica sich 1988 über Peter Cusack abgerungen hat. In ihrem Programmheft stand nicht mehr als:
In Linz tritt Collins mit dem englischen Gitarristen Peter Cusack auf.
Im heutigen Kunstradio, zu dem Sie Heidi Grundmann herzlich begrüßt, erfahren Sie mehr über und von Peter Cusack. Im letzten Teil der Sendung hören Sie dann die Uraufführung des Radiostückes Kopfstimme von Günter Eichberger aus der Serie Beispiele österreichische Autoren schreiben für das Radio.
Peter Cusack arbeitet einerseits als Musiker, andererseits nimmt er aber auch Klänge aus seiner Umgebung auf. Als Musiker und Komponist ist er bereits seit den frühen 70er Jahren in der improvisierten und elektroakustischen Musik zu Hause. Auftritte mit Alterations, Misha Mengelberg, Evan Parker, Toshinori Kondo, Fred Frith, Nicholas Collins, Gus Jansson, Clive Bell und anderen in Europa, Kanada und den USA. Kompositionen und Aufnahmen für Tanztheater, Film- und Fernsehdokumentationen. Schreibt und spielt mit der Gruppe Kaondo Style. Viele Plattenaufnahmen.
Beim Audio Art Symposium in Linz stand Peter Cusack immer bescheiden im Hintergrund und fiel letzten Endes nur dadurch auf, dass er ein sehr engagierter Vegetarier ist. Einer, der die Rechte und Stimmen aller Lebewesen zu verteidigen bereit ist. Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der mühsamen Praxis. Und einer, der der Auffassung ist, dieser schon so vollgepfropften Welt sollte man eigentlich auch als Künstler nicht unbedingt Neues hinzufügen.
Ich mag den Begriff Kunst nicht, denn er scheint mir all das auszuschließen, was ich schöpferisch nenne. Was mich am meisten interessiert, ist der Umwelt zu lauschen. Da braucht man oft gar nichts Zusätzliches. Die Umwelt klingt genauso gut wie irgendein anderes Stück Musik.
Das sagte Peter Cusack im vergangenen Jahr bei der Ars Electronica. Jetzt war er wieder in Österreich, diesmal in Vorarlberg. In der Domkirche zu Feldkirch trat Cusack zur Eröffnung des Forums 1989 zusammen mit der Feldkircher Stadtmusik auf. Die Vorarlberger Nachrichten schrieben:
Eine interessante Klangmischung zwischen herkömmlicher Blasmusik und experimenteller Elektronik war am Sonntag beim Eröffnungskonzert der Veranstaltungsreihe Forum Feldkirch 1989 im Feldkircher Dom zu erleben. Die Feldkircher Stadtmusik unter der Leitung von Emil Salzmann und der aus London stammende Elektroniker Peter Cusack boten eine neue Art des Zusammenspiels. Peter Cusack, der sowohl als Musiker und Komponist als auch als Toningenieur tätig ist, legt seinen Schwerpunkt in den Bereich der Naturklänge und präsentierte zu monotonen Gitarrenklängen gewohnte Geräusche aus der Umgebung. Vogelgezwitscher und Lokomotivpfeifen und Fauchen waren nur zwei Beispiele einer breiten Palette von Effekten. Die Musikanten der Stadtmusik hatten sich in den Proben wohl genauso an die elektronischen Beigaben und Soli gewöhnen müssen, wie dies zuhörende Blasmusiker bei der Aufführung taten.
Von einem der Stücke, die dem Konzert in Feldkirch zugrunde lagen, hat Peter Cusack im Landesstudio Vorarlberg für das Kunstradio eine eigene Version gemixt ohne Feldkircher Stadtmusik allerdings. Der schlichte Titel: Bird Peace.
Since my childhood, been interested in birds and animals, and spend a lot of time watching them and listening to them. And in doing so, I think I just became to like very much the sounds that I heard around me every day, which are not usually thought of as musical or aesthetic in any way, but I began to listen to them in that way a long time ago, and gradually they have become important in the music and sound tapes that I make.
Seit meiner Kindheit habe ich mich für Vögel und Tiere interessiert. Ich habe viel Zeit damit verbracht, sie zu beobachten und ihnen zuzuhören. Dabei habe ich die Geräusche, die ich jeden Tag rund um mich herum hörte, liebgewonnen und zu schätzen gelernt. Geräusche, die man gewöhnlich nicht mit musikalischen oder ästhetischen Kriterien beurteilt. Nach und nach sind diese Geräusche für die Musik und die Soundarbeiten, die ich mache, wichtig geworden.
Bei seinem Aufenthalt in Vorarlberg erzählte Peter Kusak in einem Gespräch mit Franz Zehenter, dass sich sein frühes Interesse an Klängen der Natur im Laufe der Jahre ausgeweitet habe, zu einem Interesse für alles, was man hören kann, egal ob Musik, Sprache oder Umweltklang. Mit Umweltklang meint Kusak nicht nur die Geräusche der Natur, sondern alles, was man rund um sich hört.
I don't just mean wildlife, but all noises you hear around you. Partly because you hear them all the time, and they do have inherent interest, and partly because it seems to me a very neglected area, part of our environment. One hears a lot of discussion about many environmental issues, but very little discussion about the sounds of the environment.
Diese Umweltgeräusche sind mir besonders wichtig, weil man sie einerseits immer hört und weil sie andererseits trotzdem ein total vernachlässigter Bereich dieser Umwelt sind. Man hört so viele Diskussionen über alle möglichen Aspekte der Umweltproblematik, aber nur ganz wenige über die Geräusche der Umwelt. Mein Interesse an diesen Dingen fließt natürlich in meine künstlerische Arbeit ein.
The whole of one's life is very dependent upon hearing. And you know whether when you're crossing the road you listen for the car to see if it's coming towards or far away. So these things are of vital importance. Or, you know, everyday communication is in terms of speech or clocks or bells or sirens or telephones or anything like that. It's all to do with what you hear and sounds around.
Unser ganzes Leben hängt sehr vom Hören ab. Wenn man eine Straße überquert, horcht man, ob nicht ein Auto kommt oder ob es noch weit weg ist. Für die Alltagskommunikation ist Hören also sehr wichtig. Die Sprache, Uhren, Glocken, Sirenen, Telefone. All das hat mit dem Hören dessen zu tun, was einen umgibt. Ich versuche mich in meinen Stücken darauf zu beziehen.
When I record a sound, I don't usually change it. It remains as recorded. And to me that's quite crucial, that the sounds in the pieces should be recognized for what they are.
Ich verändere einen Klang, den ich einmal aufgenommen habe, normalerweise nicht mehr. Es erscheint mir wichtig, dass man die Klänge in meinen Stücken als das erkennt, was sie sind.
Obviously, there's no correct definition of music or sound, but I think when you listen to a sound and say, that's a car, that's a bird, that's a plane, that's a telephone, then you are listening to it in a different way than if you hear it and you say, ah, that's a beautiful melody.
Es gibt offensichtlich keine verbindliche Definition von Musik und Geräusch. Ich glaube aber, dass man, wenn man einen Klang hört und sagt, das ist ein Auto, das ist ein Vogel, das ist ein Flugzeug, auf eine andere Art zuhört, als wenn man sagt, oh, das ist eine schöne Melodie. Eine Melodie kann auf einer Flöte gespielt werden, man erkennt zwar, dass es eine Flöte ist, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Wichtige ist die Melodie. Wenn man dagegen ein Telefon hört, dann ist nur das wichtig, dass es ein Telefon ist.
So I think there are two quite different ways of listening. To music and to environmental sounds, particularly when those environmental sounds are important to your life. And so there is a distinction between those sounds, wherever they occur, and whatever you do to them. And I'm interested in mixing that distinction.
Ich glaube also, dass es zwei sehr unterschiedliche Arten des Hörens gibt. Das Musikhören und das Hören auf Geräusche und Klänge, wo immer sie auftreten. Mich interessiert das Aufheben und Vermischen dieser Unterschiede. Ich will erreichen, dass man einen Vogel anders hört, als wenn man auf der Straße geht, und dass man auch Musik anders hört als gewöhnlich. So wie man zum Beispiel beim Vorbeigehen eine Blaskapelle hört, die in einem Park spielt. Zuerst hört man sie als Umweltgeräusch, je näher man kommt, desto mehr hört man auf die Musik selbst, man schaltet dauernd von einer Hörart in die andere. Ich glaube, dass diese Hörarten sehr gesellschaftlich bestimmt sind und dass sie sehr entscheidend sind für unsere Wahrnehmung der Welt.
It seems to me that Western ears divide sound very clearly into speech, music, and environmental sound, and they are listened to and used in very distinct and different ways for different reasons. I'm interested in that. I don't think it all societies do divide up sounds like that, but it's common with us.
Mir erscheint, dass westliche Ohren Geräusche sehr eindeutig in Sprache, Musik und Umweltklänge einteilen und sie auf sehr unterschiedliche Arten verwenden und aus unterschiedlichen Motiven heraus anhören. Ich glaube nicht, dass alle Gesellschaften Geräusche und Klänge so aufteilen, wie wir das tun. Wie wir sie aufteilen, bestimmt auf eine nicht immer bewusste Art unser Denken über die akustische Umwelt. In einer Zeit, in der Umweltprobleme immer drängender werden, ist das ein zusätzlicher Bereich der Wahrnehmung von Welt und Umwelt. Ein Bereich, über den man viel mehr nachdenken sollte.
Dieses Vogelstück, in dem eine britische Waldlerche auftrat, entstand eigens für das Kunstradio. Im ersten Vogelstück hörten sie übrigens afrikanische Vögel. Peter Kusak, der sehr oft und gerne mit anderen Musikern zusammen auftritt, hat auch im Bereich des Hörstücks schon mit anderen Künstlern zusammengearbeitet. Für die österreichische Erstaufführung im Kunstradio hat er ein Stück mitgebracht, das er schon vor ein paar Jahren zusammen mit Max Eastley erarbeitet hat. Auch Max Eastley ist in Österreich kein Unbekannter mehr. In Performances hat er einige seiner selbstgebauten Instrumente vorgestellt. Zurzeit erarbeitet Max Eastley eine ganz neue Klanginstallation, die während der Ars Electronica 1989 in der Donau installiert werden soll.
This piece is called Peep Show and it's a tape piece. The idea of it is that there's fireworks and a fairground atmosphere, which is interrupted by other events, as if you were looking into a machine, put the money in, and it shows you another view for 2 seconds, an old-fashioned fairground machine.
Die Grundidee des Stückes ist, dass gerade ein Feuerwerk stattfindet in einer Vergnügungspark-Atmosphäre, die wiederum von anderen Ereignissen unterbrochen wird, als ob man in eine jener alten Vergnügungsparkmaschinen blickte, in die man Geld einwirft, um für ein paar Sekunden etwas Neues zu sehen.
And Max is a musician and an instrument maker, and a lot of the sounds that you hear are actually invented on, were played on instruments invented by him. There are some environmental sounds, but a lot of the actual basic material was created by Max. I did the editing and the recording, and he thought a lot about the original sounds, and we both discussed the idea of it. Mm-hmm. So it's a joint piece.
Max Eastley ist Musiker und Instrumentenbauer, und der größte Teil des Materials für dieses Stück stammt von seinen selbstgebauten Instrumenten. Dazu kommen ein paar Umweltklänge. Ich bin für den Schnitt und die Aufnahmen verantwortlich. Wir haben das Ganze sehr eingehend besprochen. Es ist wirklich eine Gemeinschaftsarbeit geworden.
Hören Sie jetzt also das Hörstück Piepshow von Peter Kusak und Max Eastley. Das war Peep Show, ein Hörstück von Peter Cusack und Max Eastley. Peter Cusack, und nicht nur er, ist übrigens der Auffassung, dass der stärkste verändernde Einfluss auf die Musik, und das ist für ihn, wie wir gehört haben, ein sehr weiter Begriff, heute aus den neuen Kommunikationsmedien kommt. Angefangen vom Radio, das jedermann Musik aller Art, aller Altersgruppen, aller Schichten, aller Völker, aller Zeiten zugänglich macht. Doch Peter Cusack ist noch aus einem anderen Grund Radio-Fan.
One of the fascinating things to me about radio is it's about the only medium in the current technology, which is only to do with what you hear. But when you are hearing things and without any visual information, what happens in your brain is that pictures and visual effects are created in your imagination.
Das Faszinierende am Radio ist für mich, dass es in der gegenwärtigen technologischen Landschaft so ziemlich das einzige Medium ist, das ausschließlich mit dem zu tun hat, was man hört. Wenn man dann aber im Radio Dinge ohne irgendeine visuelle Zusatzinformation hört, dann stellen sich im Gehirn in der Vorstellung sozusagen von selbst Bilder und visuelle Effekte ein. Ein wichtiger Aspekt des Radio ist für mich also nicht nur das, was man hört, sondern dass dadurch eine große Vielfalt von visuellen Bildern entstehen kann. Etwas, das nicht geschieht, wenn man zugleich etwas sieht. Für mich ist das besonders wichtig, weil ich in meinen Stücken ja so viele Umweltklänge verwende, die erkennbar sind, wie zum Beispiel der Klang von Autos oder Vögeln, und die dadurch, wie ich hoffe, visuelle Bilder evozieren, die nicht nur aus musikalischen Quellen stammen, sondern sehr eindeutig bestimmt werden durch das Wiedererkennen dessen, was man hört.
When television first started in England or in Britain, the BBC did a series of interviews with young children about what they preferred, radio or television. And there's one very memorable recording of a little girl who said that she preferred radio because the pictures were better.
Als das Fernsehen in Großbritannien eingeführt wurde, machte die BBC eine Umfrage bei Kindern, was ihnen lieber sei, das Fernsehen oder das Radio. Mir hat sich die Antwort eines kleinen Mädchens eingeprägt, das sagte, ihr wäre das Radio lieber, weil dort die Bilder besser seien.
So you think there is a radio art?
There could be a radio art, yes. I mean, obviously there is.
Das glauben wir natürlich auch, dass es eine Radiokunst nicht nur geben könnte, sondern auch schon gibt. Ein weiteres Beispiel dafür spielen wir Ihnen gleich vor. Es gehört zu der Reihe Beispiele des ORF.
Beispiele. Österreichische Autoren schreiben fürs Radio.
Es ist kein Zufall, dass der in Graz lebende Günther Eichberger sich entschloss, ein Stück Radiokunst zu machen, als er die Einladung erhielt, an der Reihe Beispiele mitzumachen. Günther Eichberger, der 1959 in Oberzeiring in der Steiermark geboren wurde und dann in Graz Germanistik und Anglistik studiert hat, hat schon eine ganze Reihe von Hörspielen geschrieben, von denen ebenfalls eine ganze Reihe vom ORF realisiert und gesendet worden ist. Dazu kommen noch einige Erzählungen und Essays, die im Radio ausgestrahlt worden sind. Eichberger, er ist Mitglied des Forums Stadtpark, hat natürlich in den Manuskripten oder in Literatur und Kritik und anderen Literaturzeitschriften veröffentlicht. Er hat 1980 den Literaturförderungspreis des Forum Stadtparks erhalten und 6 Jahre später den Lesezirkelpreis. 1988 schließlich erschien im Residenzverlag der Band Der Wolkenpfleger von Günter Eichberger. Für die Reihe Beispiele hat Eichberger nun einen inneren Monolog geschrieben, mit dem Titel Kopfstimme versehen, von Franz Robert Wagner im Studio lesen oder eigentlich spielen lassen und dann mit der technischen Assistenz und dem technischen Know-how von Ingenieur Karl Kraus und Ernest Rönnert fürs Radio umgesetzt. Kopfstimme von Günter Eichberger.
Eben war es noch so still. Und jetzt ist da diese Stimme in Ihrem Kopf. Zuerst die Stille, nun die Stimme. Eine Ihnen völlig fremde Stimme. Hören Sie? Diese Stimme dringt nicht von draußen an Ihr Ohr. Sie kommt nicht von einem Mitmenschen. Diese Stimme ertönt in Ihrem Kopf. Eine nicht unangenehme Baritonstimme spricht zu Ihnen, ungefragt. Plötzlich ist sie laut geworden und scheint nicht mehr verstummen zu wollen. Wie werden Sie diese Stimme aus Ihrem Kopf hinausbringen? Vielleicht beginnen Sie selber laut zu sprechen, um die Stimme in Ihrem Kopf zu übertönen. Aber im Grunde wollen Sie doch wissen, was diese Stimme Ihnen zu sagen hat. Sie spricht eine Sprache, die Sie zu verstehen meinen. Es ist Ihre Muttersprache, die Sie als Kind erworben haben. Und all Ihre Versuche, diese Sprache zu verlernen, sind fehlgeschlagen. Ihre Worte kleben samt ihren Bedeutungen an Ihnen. Es nutzt nichts, diese Sprache nur als Klang aufnehmen zu wollen. In jeder Silbe nistet Sinn. Schon haben Sie ihn erfasst. Schon hat der Sinn Sie erfasst. Und wird Sie so schnell nicht mehr loslassen. So ein Sinn ist anhänglich, wie Sie wissen. Und die Stimme produziert immer noch mehr davon. Die Stimme produziert sich. Sie wird leiser. Dann wieder lauter.
Sie wechselt die Tonlage.
Sie fragt. Sie ruft aus. Sie flüstert. Sie wispert. Sie stöhnt. Sie kreist. Sie überschlägt sich. Sie murmelt, sie murrt, sie brüllt. Sie führt ihr Repertoire vor, sie renommiert offensichtlich. Es gibt nichts, was diese Stimme nicht beherrscht. Das müssen Sie ihr zugestehen. Es ist eine der ersten Stimmen. Und gerade Ihren Kopf hat sie sich für ihre Darbietung ausgesucht. Welch eine Stimme, möchten Sie sagen. Aber dann würden Sie ja mit der Stimme in Konkurrenz treten. Und das wollen Sie nicht. Keinesfalls soll sich Ihre Stimme mit der Stimme in Ihrem Kopf vermischen. Das gäbe ein dissonantes Duett. Schon gar nicht wollen Sie ein Gespräch mit der Stimme beginnen.
Diese Stimme spricht für sich eine Solistin, obgleich es sich um eine Männerstimme handelt, die freilich mehrere Oktaven umfasst. Es könnte auch eine Frauenstimme von ungewöhnlichem Umfang sein, eine zweigeschlechtliche Stimme, eine Zwitterstimme womöglich. Das lässt sich allerdings kaum überprüfen. Der Hormongehalt der Stimme ist medizinisch nicht zu bestimmen. Selbst wenn man Ihrem Kopf eine Hörprobe der Stimme entnehme, die Analyse brächte kein zweifelsfreies Ergebnis. Auch ist anzunehmen, dass diese Stimme gar nicht zu einem Menschenkörper gehört. Diese Stimme ist selbstständig. Sie ist eine reine Stimme. Vermutlich hat sie nicht einmal Stimmbänder. Denn diese Stimme erklingt
lediglich in Ihrem Kopf. Nun stellt sich die Frage, ob es vielleicht Ihr Kopf ist, der diese Stimme erzeugt. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie etwas mit dieser Stimme zu tun haben.
Auch möchten Sie, je länger Sie der Stimme lauschen, mit ihr gar nichts zu tun haben. Denn im Grunde ist sie Ihnen lästig. Aber dieser Umstand scheint die Stimme nicht zu kümmern. Sie spricht ungerührt weiter. Ihr Programm scheint unerschöpflich. Vermutlich rezitiert sie an den endlosen Text, den sie im Sprechen erfindet. Es ist gewiss ihr eigener Text. So persönlich intoniert man nur eigene Texte. Sofern man überhaupt von einem Text sprechen kann.
Da das Sprechen der Stimme so organisch ist wie das Atmen, ganz selbstverständlich ist das Sprechen der Stimme. Die Stimme ist, weil sie spricht. Die Stimme ist ihr Sprechen. Sie spricht ohne Unterbrechung, pausenlos. Denn würde sie verstummen, wäre sie nicht mehr. Das wäre ihr Ende. Sie darf also nicht aufhören und Sie müssen ihr zuhören. Nur so kann sie überleben. Es ist zwecklos, sich die Ohren zuzuhalten. Die Stimme ist in Ihrem Kopf. Das müssen Sie langsam einsehen. Sie hat Ihren Kopf besetzt. Sie wird diesen eroberten Kopf nicht mehr hergeben. Die Stimmen sind herrisch, beutegierig, erwerbstoll. Sie geben nichts zurück, was Sie einmal in Besitz genommen haben. Ihr Kopf ist beschlagnahmt. Ihr Kopf ist fremdes Territorium. Ihr Kopf ist nicht länger Ihr Eigentum. Er gehört von nun an dieser Stimme, die sich seit geraumer Zeit in ihm breit macht. Die Stimme füllt Ihren Kopf, der nicht mehr Ihrer ist. Aus! Ihr ehemaliger Kopf ist ein Stimmkopf geworden. Ihre Kopfstimme verfügt über einen eigenen Stimmkopf, der schon dröhnt vor lauter Stimmgewalt. Das ist ja
kaum noch auszuhalten. Die Stimme könnte wirklich einmal ihre Stimme dämpfen, das wäre nett. Aber was eine richtige Stimme ist, beugt sich nicht den Wünschen eines Kopfes. Ihr Ex-Kopf ist nur noch der Resonanzkasten der Stimme, die ein Triumphgeheul anstimmt, dass ihnen banal der Kopf platzt. Und sie sich langsam mit der Absicht tragen, einen Zweitkopf anzuschaffen. Diese Ausgabe würde sich bestimmt rentieren, denn der Gast in ihrem Erstkopf entpuppt sich als Vokalvandale, als Kopfkonquistator, als Kopfjäger, als ungemütlicher Oberstübchenmieter, als renitenter Ganglienwurm. Ihren Kopf können Sie abschreiben. Für den bekommen Sie keinen roten, keinen löchrigen Heller mehr. Den können Sie beim Fenster hinauswerfen. Da mehren Sie wenigstens diese Stimme los und es würde wieder Stille einkehren. Heilige Ruhe. Doch das sind alles Wunschträume. Die Stimme gebärdet sich unterdessen umso wilder. Sie erweitert ihre Ausdrucksmittel um tierische Urlaute. Sie imitiert das Angstgebrüll zur Schlachtbank. Geführter Mastochsen! Sie quiekt wie eine ganze Wüstenrede! Sie kreischt wie ein Urwald voller Affen! Diese Stimme ist schlimmer als ein Gesangsvereint, als alle Gesangsvereine zusammen. Es fehlt nur noch, dass sie sich vermehrt, dass sie mit sich selber neue Stimmen zeugt, Sängerknaben oder Domspatzen. Dieser Stimme ist alles zuzutrauen, nur nicht, dass sie schweigt, den Mund hält. Aber sie hat ja keinen Mund, obwohl sie Dauerrednerin ist. Die Stimme tönt wie ein Megafon, tutet wie ein Nebelhorn. Und das bei jeder Wetterlage. Sie hat den Stimmbruch schadlos überstanden. Ihr wird auch das Klimakterium nichts anhaben können. Diese Stimme ist aus Stahl für die Ewigkeit gemacht. Sie wird Weltuntergänge überstehen wie andere Sonnenuntergänge. Sie wird alle und alles überstimmen. Hören Sie, diese Stimme ist nicht von dieser Welt. Sie kommt aus Unbekannten. Nie gehörten Klangbezirken. Der Ultraschall ist ein Allerweltsgeräusch dagegen. Kein Wort aus dem riesigen, aber endlichen Vorrat an Worten kann sie treffend beschreiben. Sie kann nur immer und immer wieder umschrieben werden. Immer um sie herumschreiben kann man nur. An ihr entlang, an ihr vorbei. Weiß der Teufel, was diese Stimme ist, was es mit ihr auf sich hat. Ihr Wesen, das ein akustisches Unwesen ist, wird sich nie ergründen lassen. Und die längste Zeit schon hat sie ihren Zuhörer ein Schwindel ergriffen. Als wollten ihnen die Sinne schwinden, was ihre Rettung sein könnte. Denn auch in ihnen keimt der Verdacht, dass sie, indem sie der Stimme lauschen, den Verstand zu verlieren im Begriffe sind.
Im Kunstradio hörten Sie zuletzt aus der Reihe Beispiele das Radiostück Kopfstimme von Günter Eichberger. Stimme Franz Robert Wagner, Technik Ingenieur Karl Kraus und Erna Stronnert. Das heutige Kunstradio, das Ihnen auch noch Hörstücke von Peter Kussack und Max Istli brachte, hat Irmgard Fuchs aufgenommen. Außerdem haben mitgearbeitet Franz Zehenter, der das Gespräch mit Peter Kussack geführt hat, Alexander Rossi, Gerald Hagler und Heidi Grundmann. Im nächsten Kunstradio, heute in einer Woche, stellen wir Ihnen den Innsbrucker Ewald Spiess vor, der auf ein stattliches Werkverzeichnis akustischer Arbeiten und, wie Sie hören werden, sehr schöner akustischer Arbeiten verweisen kann.